Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zu Hohelied 4, ab Vers 1, mit dem Thema Du bist schön, meine Freundin. Aber ich würde gerne noch einen wichtigen Nachtrag machen zum letzten Mal. Und deshalb schlage ich vor, dass wir miteinander nochmals lesen, ab Hohelied 3, Vers 6. Dann hat man auch nochmals die Verse vor sich und dann werden wir ganz besonders eben Hohelied 4 und zwar 1 bis 5 ausführlich anschauen. Darf ich bitten, Hohelied
4. Wer kommt da von der Wüste herauf? Er sieht aus wie Rauchsäulen, brennendem Weihrauch und Myrrhe. Von allerlei Gewürzpulver der Krämer. Siehe da, Salomos Sänfte, 60 Helden sind rings um sie her, von den Helden Israels. Sie alle sind mit Schwertern bewaffnet, im Krieg geübt. Jeder hat sein Schwert an der Seite, damit nichts zu fürchten sei während der Nacht. Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen, aus dem Holz des Libanon. Ihre Säulen ließ er aus Silber machen, ihre Lehne aus Gold, ihren Sitz aus Purpur. Das Innere wurde mit Liebe ausgestattet von den Töchtern Jerusalems. Kommt heraus, ihr Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo mit dem Kranz, mit dem seine Mutter ihn bekränzt hat, an seinem Hochzeitstag, am Tag der Freude seines Herzens. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Und dein Mund ist lieblich. Wie Granatäpfelhälften sind deine Schläfen hinter deinem Schleier. Dein Hals gleicht dem Turm Davids, zum Arsenal erbaut, mit 1000 Schildern behängt, allen Schildern der Helden. Deine beiden Brüste gleichen jungen Gazellen, Gazellenzwillingen, die zwischen den Lilien weiden.
Danke. Wir haben letztes Mal gesehen, dass in diesem kurzen Abschnitt, der eine in sich geschlossene Szene darstellt, 3, 6 bis Vers 11, da kommt Sulamit und Salomo in einer Sänfte getragen aus der Wüste herauf und sie gehen nach Jerusalem. Und dort werden die Töchter von Jerusalem aufgerufen, den König Salomo in seiner königlichen Herrlichkeit zu betrachten. Und wir haben gesehen, das weist prophetisch darauf hin, dass der gläubige Überrest aus Israel, der sich nach der Bekehrung, nach der Entrückung bekehren wird, dass er eben fliehen wird in die Wüste. Ich repetiere, wir haben gesehen, Matthäus 24, 15 bis 22, der Herr Jesus sagt, der Beginn der großen Drangsal wird markiert sein durch das Götzenbild, das der Antichrist auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen wird. Und der Herr Jesus sagt dem Überrest, wenn ihr diesen Gräuel seht an heiligem Ort, dann müsst ihr auf die Berge fliehen. Und das wird geschehen. In der ersten Phase werden der Großteil der 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden, die werden auf die Berge fliehen. Und das wird nächstes Mal ganz speziell das Thema sein, nämlich in den Versen 4, 7 und folgende. Kannst du das auch gerade mal lesen? Nur so vorwegnehmend. Alexander, 4, 7 und 8.
Schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. Komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Komm mit mir vom Libanon. Steig herab vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Schenir und des Hermon, von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden.
Ja, da wird sie gerufen von den Bergen runter. Und zwar eine ganze Serie von Bergen werden hier erwähnt. Libanon und Amana, das ist, werden wir nächstes Mal dann anschauen, ein Gipfel eben des Anti-Libanon. Und dann der südliche Ausläufer, der Hermon, Senir mit dem höchsten von den drei Gipfeln und überhaupt der Hermon. Und nachher werden sie eben von dort aus weitergehen nach Jordanien und zwar auf der anderen Seite des Toten Meeres in Moab, wie das in Jesaja 16, 3 bis 4 beschrieben wird. Dort wird Gott sie 3,5 Jahre in der Wüste versorgen. Wir haben letztes Mal gelesen, Offenbarung 12, die Frau, die Israel darstellt, flieht in die Wüste für 3,5 Jahre und wird dort von Gott versorgt. Und wir haben aber noch nicht gelesen, Jeremia 31, Vers 2. Das ist auch eine wichtige Stelle im Blick auf diesen Aufenthalt in der Wüste. Alexander, darf ich bitten?
So spricht der Herr. Ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen.
Jawohl. Also, dieser Überrest, der fliehen wird auf die Berge und dann nach Moab, wird dadurch verschont werden vor der Katastrophe der großen Drangsal. Und zwar wird dieser schrecklichste Weltkrieg beginnen mit dem Erstschlag des Königs des Nordens, der von Norden her ganz Israel überrennen wird. Aber das werden wir dann später noch genauer anschauen. Das ist nur eine kurze Vorwegnahme. Und er wird nicht nur das ganze Land Israel überrennen, sondern er wird auch Jordanien angreifen. Und das wird also eine riesige Koalition sein von mehreren Armeen. Und zwar Nordjordanien wird angegriffen werden, Ammon, aber nicht Moab. Das können wir klar sehen aus Daniel 11, 40 bis 45. Und das ist eben so interessant, dass genau Moab wird ausgespart werden. In Edom, das ist das jordanische Bergland, wie man hier sieht, südlich vom Toten Meer. Dort wird in der großen Drangsal eine furchtbare Schlacht von ehemaligen Bundesgenossen von Jordanien geschehen, die gegen Jordanien gehen werden. Und Moab wird verschont bleiben. Genau der Ort, wo der Überrest hingeht. Das ist quasi so ausgespart. Und darum heißt es hier, so spricht der Herr, das Volk der dem Schwert Entronnenen, die werden eben dem Schwert des Krieges entfliehen können, die haben Gnade gefunden in der Wüste. Und Gott sagt, ich will gehen, um Israel zur Ruhe bringen. Und genau das wird dargestellt in Hohelied 3, wenn Salomo die Braut gewissermaßen bringt von der Wüste her nach Jerusalem. Und dann kommt der große Krönungstag. Ja, jetzt hat Philipp noch eine Frage. Nein, nicht direkt. Aber natürlich, das ist dasselbe Land, wo Ruth herkam, die den wahren Gott kennengelernt hat. Und man kann insofern einen Zusammenhang herstellen, als das bedeutet, dass Araber in Jordanien, die werden diese Juden verstecken. Und wir haben letztes Mal schon ein bisschen etwas gesehen von Moab. Hier noch ein anderes Bild. Nochmals das Wadi Mujib, Das ist das biblische Wadi Arnon, heißt es in der Bibel, in Moab. Dass man ein bisschen sieht, wie zerklüftet und eben ideal dieses Gebiet aussieht für solche Flüchtlinge. Ich gehe jetzt nochmals zurück. Und jetzt wollen wir also noch Hosea 2, Vers 16 aufschlagen. Das ist ja das Kapitel, wo Gott darüber spricht, dass der Messias sich mit Israel wieder in einem Ehebund vereinen wird in der Endzeit. Und jetzt könnt ihr jemand lesen, Hosea 2, Vers 16.
Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden.
Ja, ist das nicht schön, dass der Herr sie eben in die Wüste führt und dort in dieser Zeit, wo es tobt um sie herum, wird er in besonderer Weise ihre Herzen anrühren und zu ihnen sprechen. Aber dann liest gleich weiter, Vers 17.
Und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog.
Ja, also die gehen ja ins Ausland. Es ist gewissermaßen wie, wenn sie das Land verlieren würden. Aber Gott sagt, er wird dort zu ihren Herzen reden, aber von dort aus wird er ihnen quasi das Land mit den Weinbergen wieder zurückgeben. Und zwar so, dass er sie dann ins Tal Achor führt und das wird zu einer Tür der Hoffnung werden. Das Tal Achor bedeutet Tal der Trübsal. Ja, sieht man hier das Ende des Toten Meeres und gerade einige Kilometer da nach Norden, nur wenige Kilometer da nach Norden, da ist Jericho. Und dort befindet sich das Tal Achor. Die Römer haben eine Straße gebaut vor 2000 Jahren von Jericho über das Tal Achor. Das nennt man heute Wadi Kelt. Und das führt dann nach Jerusalem hinauf. Und der Überrest, wenn er eben von jenseits des Toten Meeres zurückkehren wird, und jetzt können wir einen Link machen zu Philipp, die werden also den Weg machen wie Ruth und Naomi, die zurückkehren, kehrten ins Land. Dann kommen sie also da über den Jordan nach Jericho. Nicht wahr? Darum wird diese Rückkehr verglichen wie mit der Zeit ihrer Jugend, als sie aus dem Land Ägypten heraufzogen. Wenn es heißt, wie an dem Tag, das ist ein fixer Ausdruck im Hebräischen, Beyom, meint nicht einen bestimmten 24-Stunden-Tag. Das ist ein fixer Ausdruck, um zu sagen, zu dieser Epoche. Ja, so wie wir sagen, heutzutage. Aber das Wort Tag in heutzutage hat nichts zu tun mit einem 24-Stunden-Tag. Das ist die Epoche. Und so immer, wenn es heißt, an jedem Tag, sehr oft in der Prophetie, meint das diese Epoche. Besonders die Epoche der Endzeit. Und dort, jetzt aber hier, wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzogen, also wie in der Epoche ganz am Anfang der Geschichte Israels, da sind sie auch von dort drüben hergekommen, über den Jordan ins verheißene Land und dann über Jericho haben sie das Land in Besitz genommen. Und so wird dieser Überrest zurückkehren, die gehen ins Tal Achor und das hat eine besondere Bedeutung. Wer ist dort gestorben? Ein Prominenter, aber nicht, man muss sagen, berühmt, berüchtigt. Achan. Achan heißt auch Trübsal, wie Achor. Und darum wird Achan auch Achar genannt. Achan, Achar, Achor. Merkt man, das ist alles die gleiche Wurzel. Achor, Achar. Und von ihm wird gesagt, Achar hat Israel in Trübsal gebracht, weil er von dem Verbannten von Jericho für sich genommen hatte. Und darum heißt es in der Bibel wörtlich, Achar, Ocher, Israel. Achan hat bringt in Trübsal Israel. Ja, und dieses Tal ist ein trauriges Tal, denn dort musste er gesteinigt werden. Aber jetzt wird hier gesagt, und dieses Tal, Achor, werde ich zu einer Tür der Hoffnung machen. Und sie werden da hineingehen, das Tal, und von dort hinaufgehen nach Jerusalem. Und das ist, wie ich das letztes Mal schon gesagt habe, eigentlich der Weg des Herrn Jesus in Lukas 19. Er heilte noch den Blinden dort in Jericho. Er hat Zachäus eben zur Umkehr geleitet. Und dann geht der Herr diesen Weg hinauf, um für uns in Jerusalem zu sterben. Aber da wird der Überrest hinaufgehen, diesen Weg, um dann dort die Krönung des Messias in Jerusalem zu erleben. Und darum wird das eben hier so erklärt. Kannst du noch Vers 18 dazu lesen in Hosea 2?
An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst.
Jawohl. Und dann noch Vers 19, damit man es richtig versteht.
Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll.
Jawohl. Also Israel wird dann den Herrn nennen, mein Mann. Der Überrest aus Israel wird sich eben in dem neuen Bund, der ein Ehebund sein wird, mit dem Messias, mit dem Herrn Jesus, vermählen. Und dann sagt Gott, und dann wirst du eben mir sagen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Und das ist ein ganz interessantes Wortspiel. Was heißt Baal?
Herr.
Herr, ja. Und wie sagt eine Frau in Israel ihrem Ehemann, wenn sie von ihm spricht? Sie sagt Baali. Baal ist Herr und auch Ehemann. Und jede Frau sagt Baali, mein Mann. Ja? Das ist also ein normales Wort für Ehemann. Aber hier wird eben gezeigt, Israel früher hat Gott bezeichnet als Baal und hat den wahren Gott der Bibel identifiziert mit dem Hauptgott der Kanaaniter, der ein Scheusal war, ein Götz, hinter dem sich dämonische Geister und Satan selbst verbargen. Das ist Synkretismus, nennt man das heute, Religionsvermischung. Und Gott sagt, du wirst mir nicht mehr sagen, eben Baali. Und das Thema Baal wird kein Thema mehr sein. Und dann wird eben Israel einen anderen Ausdruck brauchen, um zu sagen, mein Mann, aber nicht mit dem Wort Baal. Ja, und dann sollten wir noch Micha 2, Vers 12 dazu lesen.
Ich will dich, Jakob, sammeln, und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen, will sie vereinigen wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weinplatz. Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll.
Jawohl, und da wird also davon gesprochen, dass der Überrest zusammengeführt wird, und zwar wie eine Schafherde von Bozra. Und Bozra ist eben eine Gegend, da im jordanischen Bergland. Und der Überrest wird dann verglichen wie eine solche Herde, nicht wahr, wenn die Edomiter Schafherden, weil sie waren besonders tüchtige Schafzüchter, wenn die Israel Schafe verkauften, dann brachte man eben Schafherden von da drüben rüber, da bei Jericho, ins Land. Und der Überrest wird also zurückkehren wie eine Schafherde aus dem Bergland von Jordanien, wie eine Schafherde von Bozra. Und wer geht vor ihnen her? Der Herr Jesus. Liest du auch noch Vers 13?
Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze.
Ja, der Herr Jesus wird ja wiederkommen in Edom, da südlich vom Toten Meer. Da wird er ja diese Schlacht ausüben, das haben wir auch schon gelesen, Jesaja 63. Ja? Wer ist dieser, der da kommt von Edom her, in hochroten Kleidern? Und dann sagt er, dass er eben diese Völker, die sich gegen Jordanien wenden werden, dass er die zertritt. Und dann haben wir auch schon gelesen in einem vergangenen Seminar, Habakuk 3, wo es heißt, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran, wiederum von diesem Gebiet da her. Und dann wird er den Überrest quasi begleiten auf ihr Rückkehr ins Land. Und zwar wird er über ihnen erscheinen und sie werden am Boden auf dem Landweg ins Land zurückkehren. Und das sieht man sehr schön in Sacharja. Können wir das so kurz auch noch aufschlagen. Wie er da über ihnen erscheint. Und sie werden in die Schlusskämpfe um Jerusalem mit eingreifen. Sacharja 9. Da wird der Überrest aufgerufen, in Vers 12 zurückzukehren, eben aus der Wüste, aus Moab. Liest du, Alexander?
Kehrt wieder zur Festung zurück.
Ihr, das heißt, sie sollen wieder nach Jerusalem zurückkehren. Nochmals.
Ja. Kehrt wieder zur Festung zurück. Ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will.
Jawohl. Und in Jesaja 61, Vers 7 wird dann erzählt, wird prophetisch gesagt, wir haben im tausendjährigen Reich wird Gott Israel alles doppelt erstatten. So wie Hiob nach all seinen Leiden. Ja? Die werden also alles doppelt bekommen. Und dann Vers 13.
Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Und ich will deine Söhne, O Zion, erwecken gegen deine Söhne, O Griechenland. Und ich will dich machen wie das Schwert eines Helden.
Und jetzt kommt's.
Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie ein Blitz. Und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und einherfahren in die Stürmen des Südens. Der Herr der Herrscher wird sie beschirmen, und sie werden die Feinde verzehren und mit Schleudersteinen unterwerfen. Und sie werden trinken und werden laut sein vor Siegesfreude, wie vom Wein. Und sie werden voll Blut sein, wie die Opferschalen, wie die Ecken am Altar. Und der Herr, ihr Gott, wird sie erretten an jenem Tag, als die Herde seines Volkes, den Edelsteine am Diadem, sind sie funkelnd über seinem Land. Denn wie vortrefflich und wie schön ist es. Korn gibt's, das junge Männer und Most der Jungfrauen gedeihen lässt.
Jawohl. Also sehen wir, der Herr wird über ihnen erscheinen, in Stürmen erscheinen und wird sie quasi begleiten, so wie in Micha 2 gesagt wird, dass der Durchbrecher vor ihnen hergeht als der gute Hirte und die ganze Schafherde rüberbringt ins Land. Und das wird quasi wie ein Gleichnis dargestellt in Hohelied 3, Vers 6. Salomo, der König, zusammen mit Sulamit, sie kehren zurück aus der Wüste nach Jerusalem. Und dann wird zusätzlich gesagt, dass diese Sänfte umgeben ist von 60 Helden, die alle fähig sind, das Schwert zu ziehen. Und so ist also hier einerseits Sulamit, ein Bild von dem Überrest, der zurückkehrt, aber auch diese Helden sind ein Bild des Überrestes, einfach aus einer anderen Perspektive. Wie sie zurückkehren, um in diese Kämpfe einzugreifen. Und da haben wir das Schwert. Wenn wir das jetzt übertragen wollen auf uns, das Schwert des Geistes in Epheser 6, Vers 17 ist das Wort Gottes. Und Judas 3 sagt, dass wir aufgerufen sind, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und so sind eben auch diese Helden ein Bild von den Gläubigen, die die Aufgabe haben, für die Wahrheit mit dem Schwert, mit dem Wort Gottes zu kämpfen. Und schön ist, ihre Aufgabe, lesen wir, ist zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Und das ist ja etwas, was das Volk Gottes durch 2000 Jahre hindurch erlebt hat. Ständig diese Bedrohungen von falschen Lehren, das sind Schrecken in den Nächten. Aber Helden sind aufgerufen zu kämpfen mit dem Wort Gottes. Und dann haben wir gesehen, sie kommen nach Jerusalem und Sulamit ruft die Töchter von Jerusalem auf, den König Salomo in seiner Schönheit zu betrachten, in seiner Krone. Und dazu noch ein Vers, Jesaja 33, Vers 17.
Deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen. Du wirst das Land erweitert sehen.
Ja, das ist also so eine direkte Parallelstelle zu Hohelied 3, Vers 11. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und das können wir natürlich auch übertragen auf den Gottesdienst der Gemeinde heute. Wenn wir zusammenkommen, um den Herrn zu preisen, zur Anbetung und zum Abendmahl, da geht es ja auch darum, dass wir mit den Augen unserer Herzen, Epheser 1 spricht ja von den Augen unserer Herzen, den Herrn Jesus betrachten in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit. Du wirst deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Ja, jetzt gehen wir weiter zu unserem eigentlichen Thema. Das war der Nachtrag. Hohelied 4, Vers 1. Deine Augen sind wie Tauben. Und zwar ist es hier wieder das Wort Jonah. Das hatten wir ja schon früher, diesen Unterschied zwischen Turteltaube und Felsentaube. Da geht es um die Felsentaube. Und bevor wir überhaupt irgendetwas hier symbolisch und geistlich übertragen, müssen wir den Text wörtlich verstehen. Und das Ganze ist hier kompliziert, weil hier ein Bild gebraucht wird und das Bild wird nochmals mit einem Bild verglichen. Und wir haben ja schon früher im Zusammenhang mit dem Hohelied definiert, ein Symbol in der Bibel ist ein weit ausgedehnter Gedanke, göttlicher Gedanke, der auf eine eng begrenzte Form gebracht wird. Aber wenn ein Symbol dann sogar noch verglichen wird mit einem anderen Symbol, wird das Ganze noch extremer. Und zwar haben wir hier 7 Körperteile, die Salomo beschreibt. Und das zeigt übrigens, dass Ehemänner Detailisten sein sollten und ihre Frau nicht so als, ja, als Ganzes sehen sollten, sondern jedes Detail, sodass man, wenn man sie befragen würde, was findest du eigentlich an deiner Frau? Dass sie das auf ein Blatt aufschreiben könnten, konkret, tak, 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 tak. Das macht man ja in der Seelsorge. Wenn zwei gar nichts mehr schön finden aneinander, dann kann man ein Blatt verteilen, zwei Blätter, jedem eins. Und jetzt mal aufschreiben, was findest du aber eigentlich positiv? Und das ist ja das Problem, wenn man Probleme hat, kriegt man sehr gerne einen Röhrenblick. Und da sieht man nur noch das. Und alles andere ist vergessen. Nur noch das. Und wir haben doch mindestens beim Autofahren lernen, die Lektion mitbekommen, man darf ja keinen Röhrenblick haben beim Fahren. Also reinschaut und fixiert, ja? Und schaut, oh, jetzt kommt ein TÜV. Das Verrückteste, wenn man TÜV anschaut. Man muss in die Tiefe schauen und das Ganze überblicken, nicht wahr? Sonst gibt es einen Unfall. Und Röhrenblick ist ganz gefährlich, aber eben auch im Zwischenmenschlichen. Wenn man dann nur noch das sieht, dann sieht man alles andere nicht mehr. Und dann sollten Sie mal eine solche Liste machen und plötzlich stellt man fest, ist ja noch einiges in Ordnung. Ja, und noch mehr als okay. Ja, auf das bin ich ja eigentlich stolz. Und auf das auch. Also stolz im guten Sinn, ja. Auf Französisch gibt es eben zwei Wörter für stolz. Fier, das ist positiv, wenn man eben Freudigkeit hat an etwas. Aber Orgeu, das ist Stolz, eben Hochmut. Aber eben, dass man stolz sein kann im positiven Sinn. Und das wird uns hier gerade exemplarisch gezeigt. Salomo schaut zuerst die Augen an, Vers 1. Dann das Haar. In Vers 2 die Zähne. In Vers 3 die Lippen, beziehungsweise der Mund. Und dann am Ende von Vers 3 die Schläfen. Also auch noch da, nur ein Ausschnitt aus dem Gesicht. Gesondert. Dann den Hals betrachtet er. Und schließlich siebtens die beiden Brüste. Sieben Bestandteile. Und er sagt ganz eben, als Grossist sagt er in Vers 1, siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Aber jetzt begründet er auch ganz genau, was ist denn so schön? Er beginnt mit den Augen. Aber dann sagt er, die Augen, die sind Tauben. Das hatten wir auch schon, in welchem Vers? Früher, Kapitel 1, genau, wo? Vers ja, 15. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Und da haben wir ja schon damals erklärt, eben diese farbigen Federn der Tauben, die illustrieren gewissermaßen die Farben der Augeniris, die aber jedem Menschen etwas so Einzigartiges, Besonderes ist. Und ja, Hand aufs Herz. Weiß man, wie die Iris aussieht, seiner eigenen Frau? Ja, wie schön, was da alles so drin ist, ja? Ja, und er sagt, deine Augen sind Tauben. Aber wir sehen, es wird noch komplizierter. Ich habe gesagt, zwei Symbole, hier sind es dann noch drei, noch ein drittes, hinter deinem Schleier. Also hier haben wir wirklich eine Verkettung. Und ja, es hat einen Schleier an und die Augen sind da ein bisschen gedeckt vom Schleier. Was das jetzt bedeutet, schauen wir uns nachher an. Dann vergleicht sie die Haare mit, können wir es zusammentragen?
Wie eine Herde Ziegen.
Jawohl, und zwar ist es noch komplizierter, nicht irgendeine Herde Ziegen, sondern noch ein drittes Symbol.
Die von der Gebirge Gilead hüpfen.
Ja, die auf dem Abhang des Gilead-Gebirges dort grasen, weiden, beziehungsweise lagern, ja? Und dann spricht er über die Zähne. Ja, aber vorher noch. Wie kann man Haar mit einer Herde Ziegen vergleichen? Das versteht man doch noch, oder? Muss man noch kein Orientale sein. Nämlich?
Ja, wenn Sie sich bewegen an den Abhängen, dann wallt das, so wie das Haar.
Ja, aber da bist du schon beim Gebirge Gilead, ja? Aber noch vorher, überhaupt die Haare vergleicht er mit einer Herde Ziegen. Wie kommt der Vergleich? Also, wer hat schon so einen Brief geschrieben in der Verlobungszeit? Deine Haare sind wie eine Herde Ziegen. Ja, wo ist die Verbindung?
Ja, das schwarze.
Ja, klar. Sie ist eine Israelitin. Und das Typische war schwarze Haare. Ja? Also, da wird ist mal der Vergleich mit den schwarzen Ziegen im Nahen Osten, und zwar mit einer Herde. Und die Herde, eben, das gibt die Bewegung ins Bild hinein. So wie das Haar eben gewellt ist, ja, von einer Ziege zur anderen, und in Bewegung ist. Und das eben so herabhängend. Es sind offene Haaren. Über das Gebirge Gilead, ja, verteilt. Jetzt haben wir einfach mal wörtlich herausgefunden, was es ist. Die Übertragung, die kommt noch. Und jetzt kommen wir zu den Zähnen. Die werden verglichen mit? Ja. Wie kann man Zähne mit Schafen vergleichen? Ja, weiß. Jetzt sprichst du schon vom Geschoren. Zunächst, siehst du, habe ich hier das weggelassen mit drei Punkten. Geschoren. Nur einfach wie eine Herde Schafe. Und das ist mal eben die Farbe, ja, die verglichen wird. Also nicht schwarze Zähne, sondern weiße Zähne. Und übrigens auch nicht gebleicht. Das ist dann künstlich. Ja, und darum mit Schafen ist ja noch etwas Ekrü drin, ja? Aber eben, du hast absolut recht, Philipp, geschorene Schafe. Und nochmals sagst du, wenn die geschoren sind, dann?
Dann ist das Weiß markanter, weil es sieht frischer aus. Also es ist einfach ein Weiß von innen her, das weißer ist, weil es sauberer und reiner ist, als die Haare draußen.
Ja, jetzt schauen wir auf dem Bild. Genau. Ist es so?
Ja.
Es ist wirklich so. Also nicht, das wäre schon zu gelb. Das schlechte Zahnhygiene, wenn es so aussieht. Es muss geschorene Schafe sein. Ja? Und dann heißt es aber noch mehr. Geschorene Schafe, was wird noch gesagt über sie?
Die aus der Schwemme heraufkommen.
Ja, die waren gerade im Wasser. Jetzt kommen sie rauf. Warum dieser Vergleich? Die aus der Schwemme heraufkommen. Man sieht es auf dem Bild. Ja, die natürliche Feuchtigkeit des Speichels auf den Zähnen. Darum ist es eben nicht nur einfach eine Herde geschorener Schafe, sondern die aus der Schwemme heraufkommt. Und der Speichel ist ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Schutz gegen Karies. Und darum, das ist ja ein rechtes Problem. Ein Zahnarzt hat seinen Kunden da. Und er sieht, der kifft. Der hat ja viel zu wenig Speichel. Das ist ein großes Problem der Kiffer. Die haben noch viel, viel größere Probleme. Aber das ist ein sekundäres Problem. Die machen auch ihre Zähne kaputt dadurch. Denn das nimmt den Speichel, die Speichelproduktion zurück. Und dadurch sind die Zähne nicht geschützt. Und die kommen mit so vielen Löchern zur Dentalhygienikerin oder zum Zahnarzt. Und darum dieser Schutz ist ganz wichtig. Aber es wird noch mehr gesagt. Was sagt Salomo?
Allesamt Zwillinge.
Die allesamt Zwillinge gebären, und zwar auf besondere Weise?
Unfruchtbar.
Keines ist unfruchtbar. Was bedeutet jetzt das?
Sie alle gleich ausschauen, die Zwillinge.
Ja, aber Zwillinge, das wären ja immer zwei. Ja, sieht man. Einer hier, einer dort. Ja? Früher hat man die Zähne so bezeichnet. Heute macht man es wieder anders. Einer links, einer rechts. Und dann Zweier, Zweier, Dreier, Dreier. Die sind die entsprechenden Zähne. Und unten genau so. Sind alles immer Zwillinge. Aber, sagen wir mal, betont, keines unter ihnen ist unfruchtbar. Das heißt, Dentalhygienikerin. Keine Zahnlücke. Ja, ich meine, was nützt ein schönes Gebiss und da ist ein Zahn weg? Aber das Gebiss von Sulamit war wirklich perfekt. Nicht so. Ja, da sieht man, das geht gar nicht. Das ist nicht wie eine geschorene Schafherde. Schrecklich. Und also, eben so darf es nicht sein. Aber so muss es sein. Ja, jetzt gehen wir aber weiter. Als nächstes kommt der Mund dran. Was sagt er da?
Die Arme sind stumpf.
Was?
Sind die Lippen.
Ja, also er beschreibt ja den Mund, er sagt ja dann generell, und dein Mund ist zierlich. Aber der Mund besteht eben aus Ober- und Unterlippe. Ja? Und das Dünne der Lippen, das vergleicht er mit einem Karmesinfaden. Der welche Farbe hat?
Rot.
Rot, ja, wie man hier sieht. Das ist dieses stark leuchtende Rot. Scharlach oder Karmesin übersetzt man. Weiß jemand, wie Karmesin auf Hebräisch heißt?
Der Kehle.
Nein, der Kehle, das ist blauer Purpur aus der Purpurschnecke. Aber Karmesin ist Tolaat Shani. Und Shani würde eigentlich schon reichen, das ist Scharlach, das hebräische Wort für Scharlach. Aber die Bibel immer wieder nennt das Tolaat Shani. Und Tola'a bedeutet Wurm. Also auch in der Stiftshütte, wenn die Farben in 2. Mose 25 beschrieben werden von der Stiftshütte, gibt es ja roter Purpur, blauer Purpur, weißes Leinen und Karmesin oder Scharlach. Und da wird genau dieses Wort gebraucht, Wurmkarmesin. Und zwar, eben, das Bild macht es schon klar, die Würmer der Kermesschildlaus, die sind die Quelle dieser kostbaren, sehr teuren Farbe, die früher eben nur reiche Leute, Prinzen, Könige getragen haben, wie auch den blauen und den roten Purpur. Aber das wird hergestellt aus diesen Würmern. Und die werden im Mörser zerstoßen und daraus entsteht schließlich diese Farbe, die der Farbe des arteriellen Blutes des Menschen entspricht. Ja, so richtig sauerstoffbeladen, darum so schön rot. Ja, was das bedeutet, schauen wir an. Das ist alles eine Fundgrube von geistlichen Wahrheiten. Aber gehen wir doch gleich weiter. Das nächste ist die Schläfe. Ja? Und das wird verglichen mit?
Granatapfelscheibe.
Ja, genau. Da haben wir den Granatapfel. Übrigens, oft ist es so, dass die Fruchtblätter hier, oder Überreste der Fruchtblätter, genau perfekt einen Davidstern bilden. Oft sind es 6, aber man findet auch mit 7, aber oft ist es 6 und es gibt perfekt einen Davidstern. Und am Salomo-Tempel, am Eingang an den Säulen, waren ja Granatäpfel, also künstlerische Nachbildungen, angebracht. Und da war eben auch das Symbol des Davidsternes schon vorhanden. Aber Salomo sagt, ein Schnittstück. Also sieht er die Schläfe an, ja, hinter dem Schleier und sieht da, was durchschimmert und das erinnert ihn an diese einzelnen Samen innerhalb der Granate. Die Granate ist ja der Inbegriff von Fruchtbarkeit, eben gerade wegen dieser Fülle von Samen und jeder einzelne ist so erfrischend. Wir werden im Hohenlied noch mehr. Auch dann über Granatapfelsaft werden wir noch einiges hören. Und dann vergleicht er den Hals mit dem Turm Davids. Das ist jetzt naheliegend. Ja, dass ein Turm Ähnlichkeiten hat mit dem Hals. Aber eben, sie lief so. Der Hals war gerade, sie war nicht so umgehen. Ja? Das wäre weniger so wie ein Turm. Das hat schon seine Bedeutung. Wie Menschen gehen, das kann uns etwas erzählen über ihre Geschichte. Nur so als Illustration. Ich war eingeladen in Bukarest, Rumänien, zur Zeit, als dieser schlimme Diktator Ceausescu noch regierte. Und man hat mir im Voraus gesagt, ich muss sehr aufpassen, wenn ich da in die Gemeinde gehe, weil die Securitate und die Leute überhaupt, die erkennen sofort auf der Straße, ob das einer aus dem Westen ist oder ob das ein Rumäne ist. Woran? Die Rumänen gingen irgendwie so. Diese Jahrzehnte von Unterdrückung und eben Diktatur hat wirklich das Volk so körperlich zum Einknicken gebracht. Und die Westler, frei, aber es gibt das hochmütige Gehen, nicht das. Aber der Westler ist frei und hat den Hals gerade. Ja, das spricht von Freiheit. Und hier wird es sogar verglichen mit einem Stadtturm mit Waffen dran, eben zum Schutz. Ja? Etwas Kämpferisches ist dabei mit drin. Ja? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jetzt bin ich schon am Übertragen. Aber wir wollen noch weitergehen. Dann vergleicht er die Brüste mit einem Zwillingspaar von jungen Gazellen, die am Boden liegen, so ein bisschen zusammengekauert. Da ist die Verbindung und sagt aber noch mehr, Gazellen, die unter den Lilien weiden. Das spricht dann auch von der Reinheit, denn es geht speziell, wir haben das auch schon früher bei Kapitel 1 erklärt, Shoshana, Susanna heißt Lilie. Und das ist eigentlich speziell die weiße Lilie. So, jetzt wollen wir nach dieser Knochenarbeit, das musste man zuerst mal klären. Jetzt können wir eben ans Genießen gehen. Geistlicher Genuss aus diesen Versen. Aber so ist es allgemein beim Bibelstudium. Man muss investieren. Und das kostet manchmal Mühe und auch Überwindung, ja, und man hat nicht gleich die Resultate. Aber es heißt in Sprüche 23, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also es kostet etwas. Und es ist nicht unbedingt Geld, aber eben Einsatz, Energie, Mühe. Aber dann kommen die Früchte. Die Augen sind wie Felsentauben, das haben wir schon bei Kapitel 1 erklärt, können wir repetieren?
Sie sind treu.
Ja, und zwar erklär nochmal die Tauben.
Sie bleiben ein Leben lang zusammen.
Ja, das ist typisch für Tauben, dass sie als Pärchen lebenslang zusammenbleiben. Im Tierreich etwa 95% der Tierarten sind nicht so. Warum? Weil sie Tiere sind. Das ist etwas ganz anderes. Und Tiere heiraten auch nicht. Aber für den Menschen hat Gott die Ehe gestiftet in 1. Mose 2. Und zwar die Ein-Ehe von einem Mann und einer Frau, die zusammen ein Fleisch werden sollen. Und darum hier dieser Vergleich mit den Felsentauben. Treue. Das heißt also, er rühmt Sulamit dafür, dass sie nur ihn verliebt anschaut. Und eben ihre Hingabe, ihre Liebe gilt nur ihm allein. Und dazu ein Vers aus dem Neuen Testament, Hebräer 12, Vers 2. Liest du, Alexander?
Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete.
Jawohl. Also deine Augen sind Tauben. Das heißt, sie schauen mit Treue auf den König. Und von uns wird gesagt, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Einer hat einen Kommentar geschrieben zum Hebräerbrief und hat als Titel geschrieben, Jesus sehen. Und zwar 5 Stellen findet man im Hebräerbrief, wo es genau um das Thema geht, den Herrn Jesus anzuschauen. Es beginnt in Hebräer 2, Vers 8. Eben, wir sehen ihn aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und geht dann weiter über die Kapitel. Und hier finden wir das vierte Mal, hinschauend auf Jesus. Und die Fußnote der Elberfelder hat dort eine wichtige Erklärung. Da steht eigentlich wegschauend. Das Wort, das hier übersetzt wurde mit hinschauend, wenn man das auseinandernimmt im Griechischen, heißt es wegschauend. Aber das war das Wort, das die alten Griechen benutzten, wenn man auf einen Punkt ganz konzentriert hinsah. Warum? Weil dieses Wegschauen bedeutet, von allem anderen weg auf diesen Punkt. Also es heißt wirklich in Treue auf den Herrn schauen und sich nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Das entspricht genau dem Gedanken, dass Ja bei der Eheschließung bedeutet gleichzeitig Nein an alle anderen. Das ist wegschauend auf den einen hin. Und wenn wir schon in Hebräer 12 sind, das fünfte Mal im Hebräerbrief kommt das vor in Vers 3. Liest du auch noch, Alexander?
Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert.
Jawohl. Das Wort hier, denn betrachtet den. Das ist nicht einfach nur so schnell hinschauen. Betrachten, ja? In der Kunst macht man Kunstbetrachtung. Da schaut man nicht ein Bild einfach so an, sondern schaut das an, Übersicht, dann schaut man Details an und dann fällt auf, der Maler hat über die verschiedenen Dinge, die er da darstellt, gibt es da so zusammenhängende Linien. Ja? Das fällt im ersten Mal nicht gleich auf. Ja? Das ist Betrachtung. Aber hier geht es darum, den Herrn Jesus zu betrachten. Wie hat er reagiert, als man gegen ihn gesprochen hat? Er hat erduldet und er ist nicht zusammengebrochen. Und das macht Mut, wenn man selber am Zusammenbrechen ist, indem ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Ja, aber jetzt haben wir noch ein drittes Symbol. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Was bedeutet der Schleier in der Bibel?
Reserviert
sein für den Ehemann. Und zwar können wir das schön ableiten aus 1. Mose 24. Das ist ja diese wunderbare Liebesgeschichte von Isaak und Rebekka. Ganz interessant, in diesem Kapitel finden wir bleibende Grundsätze über die Brautwahl, die gültig sind durch das ganze Alte Testament, durch das ganze Neue Testament hindurch bis heute. Aber es gibt auch Spezialfälle. Zum Beispiel, ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Mann, Vater eines Sohnes, seinen Knecht geschickt hat, 1000 Kilometer zu reisen, um die Richtige für seinen Sohn zu holen. Ja? Das kommt später in der Bibel nie mehr vor. Also das ist eine Geschichte mit einem Spezialfall. Isaak konnte nicht gehen, so ging der Knecht. Aber wie der Knecht vorgegangen ist, er ist nicht reingeschossen, sondern zuerst hat er gebetet. Und zwar noch bevor er etwas gesehen hat. Es gibt Leute, die entscheiden sich und dann beginnen sie zu beten. Das ist genau falsch. Und dann sagt er auch dem Herrn, führe es doch so und so, damit ich erkennen kann, dass das die Richtige sein muss. Und da kommt eine raus. Und er beobachtet sie, wie sie so ist in ihrem Wesen. Er als Fremder fragt sie etwas und sie offeriert ihm, dass sie für alle seine 10 Kamele Wasser schöpft. Ist auch noch speziell. Wie viel Wasser trinkt ein Kamel? 100 Liter gibt 1000 Liter. Also das sagt schon mal was aus über den Charakter. Ja? Es gibt schöne Mädchen und sobald man von Arbeit spricht, sind sie nicht mehr da. Und sie sagt, ich hole dir das. Und die schöpft ihm für alle Kamele. Er schaut einfach zu. Dann sagt er, wer ist deine Familie? Und da sagt sie es ihm. Das sind ja genau die Verwandten von Abraham. Aber er sagt immer noch nichts. Er will jetzt schauen, nicht aufgrund von ein paar wenigen Punkten ist die Sache klar, sondern er überlegt sich, aha, ja, und erst später beginnt er zu sprechen. Und so ist es wichtig, dass man sich auch selber prüft, wenn man gebetet hat und erlebt Gebetserhörung, irgendwie stimmt das, aber immer noch selbstkritisch sein. Ja, weil wir können uns in solchen Dingen irren. Und schließlich offenbart er die Sache der Familie. Also, es ist sich klar, heiraten ist nicht nur eine Sache zwischen Isaac und dieser Rebekka, sondern wenn man heiratet, heiratet man auch die Familie. Und das ist manchmal eine Freude und manchmal nicht. Aber eben, man heiratet mit und er will auch das Urteil der Familie hören. Und die sagen ihm, weil er einfach so erzählen kann, wie das gegangen ist, wir können dir weder Gutes noch Böses sagen. Die Sache ist von dem Herrn ausgegangen. Ja, und so ist es auch wichtig, ein junger Mann hält um die Hand der Tochter an und dann saßen wir mit unserem Schwiegersohn an einem Teich in Singapur. Und dann wollte ich fragen, ja, wie ist das gekommen? Und der konnte was erzählen. Der sagte nicht, ja, die Tochter, die ist so schön. Okay, das weiß ich auch, muss er mir gar nicht erzählen. Aber das finden andere auch, das reicht nicht. Nein, der fing gar nicht damit an. Er hat genau geklärt, so, so, so und das und auch wie er lange gewartet hat und sie überlegt, geht das wirklich? Nein. Und dann ganz am Schluss sagt er noch, und ich habe noch einen Punkt dazu. Das wäre, sie gefällt mir. Oh, wenn das natürlich nicht dabei ist, dann das geht gar nicht. Das muss auch dabei sein. Ja, wenn einer meint, der Herr hat mir das gezeigt, aber hat gar keine Freude für diesen Weg. Das gibt's auch. Ich habe auch schon so einen Fall gekannt in der weiteren Verwandtschaft. Und da haben glücklicherweise die Brüder ein offenes Auge gehabt. Die haben gesagt, mit unserer Schwester stimmt was nicht. Die ist gar nicht glücklich. Und die ist gar nicht verliebt. Das muss auch dazu kommen. Ja, aber das alleine würde nicht reichen. Denn man kann sich in irgendwen verlieben. Aber die war nicht verliebt. Und dann haben sie sich gestellt. Sag mal, was ist? Und da packt sie aus. Die haben gemerkt, die hat sich geirrt. Ja, aber eben, das gehört dann auch dazu. Und der Knecht von Abraham, der konnte es so erzählen und es war überzeugend. Und die sagen, wir können hier nichts Böses, nichts Gutes sagen. Was sollen wir? Das ist von Gott ausgegangen. Und dann rufen sie Rebekka. Willst du mit diesem Mann ziehen? Das muss ihre Entscheidung sein. Das ist nicht einfach die Entscheidung der Familie. Die waren einverstanden, ja? Aber das Ja ist ein Ja des Mannes und ein Ja der Frau. Und beide. Und es reicht auch nicht, wenn der Mann sagt, du, ich bin so überzeugt, dass das Gottes Wille ist. Und sie weiß es nicht. Ja, dann fehlt etwas. Das geht nicht. Und wohl schon manch eine hat sich überreden lassen. Sie wäre eigentlich nicht überzeugt gewesen, aber er ist so überzeugt. Nein. Beide müssen überzeugt sein. Und wenn sie es nicht weiß, dann kann sie ihm sagen, ja du, wenn du so überzeugt bist, dann bin ich mir sicher, dass der Herr mir das auch so klar zeigen kann. Aber vorher darf es kein Ja geben. Aber dann, als es klar war, dann sagen die, so, bleib noch ein bisschen. Und der Knecht sagt, nein, wenn der Herr schon Gelingen gegeben hat, dann wollen wir jetzt gehen. Warum soll man dann noch warten und hinausschieben? Wenn alles klar ist, dann auch vorwärts machen. Und es gibt junge Leute, die machen nicht vorwärts. obwohl sie könnten. Und das kann Gefahren bringen. Warum eine riesenlange Verlobungszeit, wenn das nicht unbedingt nötig wäre? Und dann mit Entschiedenheit vorwärts und sie kommt, das ist der langen Rede kurzer Sinn, wir wollten etwas von ihrer Schleier hören. Und das war jetzt alles Einleitung dazu. Und zwar kommt sie da in das verheißene Land schließlich, auf dem Kamelritt. Liest du ab Vers 64.
Und Rebekka blickte auf und sah Isaac.
Du musst noch ein bisschen vorher anfangen, Verzeihung. Vers 63. Vers 62 sogar, damit man wirklich den Zusammenhang hat.
Und Isaac kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev. Weil Isaac zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten, und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Und Rebekka...
Darf ich kurz unterbrechen? Also Isaac seinerseits ging in die Natur hinaus, die Elfelder übersetzt, um auf dem Feld zu sinnen. Es ist absolut korrekt, das auch zu übersetzen mit um zu beten. Ja? Hinein in die Natur, nachdenken und mit dem Herrn sprechen. Das war seine Vorbereitung. Und dann?
Und Rebekka blickte auf und sah Isaac. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaac alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaac in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaac getröstet nach dem Tod seiner Mutter.
Ja, danke. Also, sie sieht plötzlich ihn. Er hat also den ganzen Ritt von 1000 Kilometern gemacht auf dem Kamel und ich muss sagen, das ist nicht sehr angenehm. Aber die hatte schon einen drauf. Als sie Isaac sieht, springt sie vom Kamel runter. Ja? Andere würden zuerst mal warten, bis das Kamel runtergeht mit zwei und dann mit den anderen. Und dann kann man gemütlich absteigen. Die springt von dem Tier oben runter. Also das zeigt schon ein bisschen etwas von, auch noch von ihrem Temperament. Und dann nimmt sie einen Schleier. Die hat also nicht ständig einen Schleier getragen. Sie war keine Muslimin. Aber dann zieht sie den Schleier an und das ist nicht ein Kopftuch. Ein Schleier ist ein Schleier. Ja, in 1. Korinther 11 wird von der Kopfbedeckung gesprochen. Das ist kein Schleier, sondern das ist eine Bedeckung. Das heißt, etwas auf dem Haupt haben. Hat eine andere Bedeutung. Aber der Schleier, das ist wirklich ein Schleier, der verhüllt und das soll symbolisch ausdrücken, ich entziehe mich den Blicken aller anderen, ich bin reserviert für diesen Mann dort auf dem Feld. Also der Schleier, das sagt uns Jerry, kurz und bündig, reserviert. Ja? Reserviert sein und das drückt also, unterstreicht noch einmal, deine Augen sind Tauben, Treue, fürs ganze Leben und kein anderer. Als nur du. Und das soll eben auch unsere Haltung sein gegenüber dem Herrn Jesus. Ihm die Treue zu halten und sich nicht von anderen Dingen abziehen zu lassen, die seinen Platz im Herzen streitig machen. Der Jesus sagt in Offenbarung 2 zu Ephesus, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und die erste Liebe bedeutet die Liebe, wo der Herr Jesus den ersten Platz hat. Und er gibt sich mit keinem anderen Platz zufrieden. Darum sagt er zu Ephesus, wenn du nicht Buße tust und wieder zur ersten Liebe zurückkehrst, werde ich deinen Leuchter wegrücken aus seiner Stelle. Dann werde ich euer Zeugnis als Gemeinde nicht mehr anerkennen. Der Herr will den ersten Platz haben in jedem von unseren Herzen und auch in der örtlichen Gemeinde. Dass er den ersten Platz hat. Und das drückt eben dieser Schleier aus. Er allein und nur er. Jetzt gehen wir weiter zum Haar, wie eine Herde Ziegen. Jetzt müssen wir uns zuerst fragen, es geht ja hier um langes Haar, das eben so verglichen wird mit den Abhängen des Gilead, wo diese Herde lagert. Es sind keine kurzen Haare, sondern lange Haare. Was bedeutet das lange Haar der Frau?
Hingabe.
Ja. Ja, das ist ja das Gleiche wie der Schleier.
Ja? Das ist natürlich.
Natürlich. Und das bedeutet das Gleiche. Und das sagte der Apostel Paulus auch. In 1. Korinther 11 sagt er nämlich, das Haar1. Korinther 11, Vers 15.
Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben.
Ja, da wird es ja gesagt. Also die gleiche Bedeutung wie der Schleier. Nur ist es etwas, was man eben ständig bei sich hat. Das bedeutet also Treue, Hingabe. Und weiß jemand, was das für ein Wort ist für langes Haar in 1. Korinther 11 im Griechischen? Beziehungsweise mit welchem uns bekannten Wort es eng verwandt ist? Nein, aber das steht hier nicht Nasiräer, aber da kommen wir gleich noch drauf. Danke für den Hinweis. Hätte ich nämlich vergessen. Aber es ist verwandt mit dem Wort Komet. Und der Komet ist auf gut Deutsch ein Schweifstern. Ja? Langen Schweif. Und so bedeutet langes Haar eben dieses lange Haar. Und das ist quasi wie ein Schleier. Und bedeutet eben Hingabe. Und man kann sagen, das lange Haar einfach so, ist naturgemäß die Stellung der Frau. Gott hat die Frau erschaffen, so, als Hilfe, als Ergänzung, um eben für Adam da zu sein. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Es fehlt ihm etwas. Und mit der Operation wurde klar, was ihm fehlte. Nach der Operation merkte er, da fehlt mir was. Ja, dann musste er es suchen. Und hat es gleich gefunden. Diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist sie genommen. Und die Rabbiner haben daraus abgeleitet, darum soll der Mann die Frau suchen und nicht die Frau den Mann. Denn Adam musste das, was ihm fehlte, suchen. Ja, und sie wurde also geschaffen, um auszufüllen, zu ergänzen. Und das wird stellungsmäßig, kann man sagen, durchs Haar dargestellt. Und der Schleier, jetzt bei Rebekka, bedeutet, sie hat das zu der Gelegenheit herausgenommen und ausgedrückt, jawohl, und ich bin für diesen Mann nach Gottes Plan bestimmt. Und jetzt wird das verglichen mit einer Herde Ziegen. Und interessant ist, das typische Opfer für das Sündopfer, was ist? Ja, genau, danke. Schon eine zweite Erinnerung. Meine Tochter hat ja gesagt, Nasiräer, Haare haben auch noch etwas damit zu tun. In 4. Mose 6 wird erklärt, wenn jemand aus Israel für eine Zeit sich auf eine ganz besondere Weise für den Herrn reservieren wollte, absondern wollte, dann musste er gewisse Dinge erfüllen. Er durfte keine Trauben mehr essen, keine getrockneten Trauben, also keine frischen, keine getrockneten. Er durfte keinen Traubensaft trinken, keinen Wein, überhaupt nichts, was vom Weinstock kommt. Und das ist doch etwas, was Gott als natürliche Freude in die Schöpfung gegeben hat. Aber er verzichtete um Gottes Willen für gewisse Dinge. Und dann musste er während der ganzen Zeit der Absonderung, im Fall von Johannes dem Täufer war das das ganze Leben, und bei Simson hätte es auch das ganze Leben sein sollen, da sollte er die Haare nicht mehr schneiden. Dann wuchsen sie zu einem Schweif. Und so das Wort Näser für lange Haare in Jeremia 7 bei einer Frau ist das Wort, das abgeleitet ist von Nazirer, Abgesonderter. Und Näser für das lange Haar von Israel, dort in Jeremia 7, wird benutzt für das ungeschnittene Haar, das eben Hingabe ohne Grenzen ausdrückt. Und so wird also dieses Bild noch klarer, gerade durch die Absonderung der Nazirer. Völlige Hingabe. Und jetzt wird das verglichen mit einer Herde Ziegen. Und die Ziege war das typische Opfer für Sündopfer. Es konnten auch andere Tiere verwendet werden, aber das ganz typische Opfer war Opfertier, die Ziege. Und so spricht das von Hingabe bis in den Tod. Da kann man nur noch sprachlos sein, ja. Und wenn der Herr Jesus gewissermaßen seine Brautgemeinde sieht, da schreibt er, deine Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gileads lagern. Völlige Hingabe. Es ist die Zeit vorbei, wir sollten hier aufhören und dann machen wir nächstes Mal weiter mit der Erklärung der Zähne. Und dann werden wir sehen, was eine gesunde Zahnhygiene, was die mit dem geistlichen Leben ganz praktisch konkret zu tun hat. So viel und von dem Rest auch.